Ja, einen herzlichen guten Morgen an alle. Wie schnell doch so eine Woche rumgeht. Ich könnte noch mal eine Woche dranhängen. Es war wunderbare Gemeinschaft hier. Und irgendwie hat man so einen roten Faden auch gemerkt durch die Tage. Gestern Abend haben wir noch ein Lied gesungen, Lied 582. Und da heißt es in der vierten Strophe: In die Wirrnis dieser Zeit, haben wir Wirrnis in diesen Tagen? Ich glaube, die nehmen immer mehr zu. In die Wirrnis dieser Zeit fahre, Strahl der Ewigkeit, zeig den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Und um diese Gottesstadt, da soll es auch heute Morgen in dieser Predigt gehen. Wir schlagen den Hebräerbrief auf in Kapitel 11 und lesen die Verse 8 bis 10. Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in den Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nun, der Herr Jesus Christus teilte uns in seinem heiligen Gotteswort mit, dass die Tage, bevor er wiederkommen wird, dass diese Tage sein werden wie die Tage Lots und wie die Tage Noahs. Die Tage Noahs, das wissen wir, die endeten mit einem globalen Gericht. Und die Tage Lots, die endeten mit einem lokalen Gericht. Und das werden wir immer mehr erleben, lokale Gerichte, aber am Ende werden sie münden in ein globales Gericht. Und für uns ist es wichtig, wie kommen wir durch diese Tage Lots, durch diese Tage Noahs? Und so habe ich in den letzten drei Predigten einige Prinzipien herausgearbeitet aus dem Leben Abrahams, denn er wandelte ja in den Tagen Lots. Was können wir von Abraham lernen für unsere Tage, damit wir unbeschadet ans Ziel kommen? Nun, Abraham baute Altäre. Das war so ein Merkmal seines Lebens. Altäre sind Orte des Opfers und der Anbetung. Und sie sind Schattenbilder auf das Sühneopfer Jesu Christi. Abraham lebte in Absonderung, anders als Lot. Lot, den zog es ja zu den Städten, zu Sodom. Und am Ende sieht man, wie er in Sodom endet und nur mit letzter Mühe gerettet wird. Aber Abraham, er sonderte sich ab. Abraham war ein Mann, der das Ausharren und das Erwarten lernen musste. Darüber hörten wir in der letzten Predigt von mir. Und er lernte, was passiert, wenn man nicht auf die Verheißungen Gottes wartet, sondern wenn man aus eigener Kraft die Verheißungen Gottes selber erfüllen will. Das brachte einen Ismael hervor. Was ist dein Ismael? Denk mal drüber nach. Abraham hatte ein Ziel, es war Gottes Ziel. Was ist dein Ziel? Bei manchen Geschwistern habe ich so das Gefühl, die irren ziellos durch diese Welt. Für was lebst du? Ist dein Bürgerrecht im Himmel, von wo du den wiederkommenden Herrn Jesus Christus erwartest? Oder fühlst du dich hier ganz wohl auf der Erde? Bist du ein Erdenbürger, der so ein bisschen fromm ist, so ein bisschen religiös, so ein bisschen christlich? Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben gehorchte Abraham. Das ist auch so ein Thema, Gehorsam. Habt ihr mal in den letzten Monaten eine Predigt über Gehorsam gehört? Da wird wenig drüber gepredigt. Aber der Glaube, der wahre, der biblische Glaube, den kann man nicht trennen vom Gehorsam. Ich sprach gestern noch mit einem jungen Bruder und der erzählte mir über Gemeindezucht etwas. Sie mussten Gemeindezucht üben. Ich komme rum in Gemeinden, da müsste man eigentlich schon seit 3 Jahren Gemeindezucht üben und man tut es nicht aus menschlicher Rücksichtsnahme. Wir hörten es auch gestern Abend. Wenn wir beginnen, für die Wahrheit des Evangeliums zu kämpfen, dann werden wir weniger Freunde haben, wenn wir dafür einstehen. Wenn wir beginnen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und das Wort Gottes im Gehorsam hinauszutragen, dann werden wir nicht mehr so viel Freunde haben. Aber Abraham, er zog aus im Glauben und Glauben heißt gehorchen. Was erwartete Abraham? Einen Ort, den er als Erbteil empfangen sollte. Vers 9. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Abraham kommt also in das Land der Verheißung, er hält sich dort auf wie in einem fremden Land. Eigenartig eigentlich das Land, das Gott ihm als verheißenes Land zeigte und nun ist er dort als ein Fremder, das Land gehörte ihm nicht. Aber Abraham und Isaak und Jakob, sie empfingen göttliche Verheißungen. Und eine der Verheißungen war, dass Abraham weit über den Besitz des verheißenen Landes blicken durfte, wie in Hebräer 11, Vers 10 beschrieben ist. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das griechische Wort für warten, ekdechomai, beschreibt ein aktives, ein sehnsüchtiges Erwarten. Es ist eine Erwartung mit der Gewissheit, dass der Gott, der Abraham aus Ur hinausgeführt hatte, alle seine Verheißungen erfüllen wird. Abraham wartete mit diesem Endziel vor Augen und das bestimmte sein ganzes Leben. Er wollte diese Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wir sangen es gestern Abend, wir werden heute davon hören, auf was wartest du? Diese Stadt, die konnte kein Kriegsheer Israels mit militärischer Macht erobern. Diese Stadt war auch nicht das irdische Jerusalem, sondern diese Stadt ist das himmlische Jerusalem. Offenbarung 21 und 22 beschreiben diese Stadt. Abrahams Glaube war also nicht darauf beschränkt, nur den verheißenen Samen, den Isaak, zu empfangen. Sein Glaube war auch nicht darauf beschränkt, das verheißene Land zu empfangen. In der Tat, der Vater aller Glaubenden, er war noch nicht einmal im Besitz des verheißenen Landes, das kam ja erst später, sondern er blickte weit darüber hinaus auf diese himmlische Stadt, auf das himmlische Jerusalem, das in seinem geistlichen Blick im Auge, das strebte Abraham sein ganzes Leben lang an. Abraham wartete auf die Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und er wusste um die Opfer, aber er wusste, es gibt noch mehr als diese irdischen Verheißungen. Es gibt eine himmlische Verheißung. Und damit wird uns doch der Vater aller Glaubenden, ihr seid doch alles glaubende Leute, oder? Und damit wird der Vater aller Glaubenden auch uns zum Vorbild für unser Leben. Was erwarten wir? Haben wir dieses Endziel im Blick? Ist das in unserem Herzen, die himmlische Stadt Jerusalem einmal zu erreichen? Hebräer 11, 13 bis 16. Diese alle, wer ist diese alle? Es sind die alttestamentlichen Gläubigen. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Hört einmal, Gott hat uns eine Stadt bereitet, das himmlische Jerusalem. Nach was trachtest du? Nach einem himmlischen Vaterland, nach dem himmlischen Jerusalem? Oder hast du noch so viele irdische Ziele, die deinen geistlichen Blick irgendwo vernebeln? Wir sehen am Leben Abrahams, Gottes Ratschluss erfüllt sich nicht in einer Generation, auch nicht in zwei Generationen, nicht einmal in drei Generationen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er erfüllt seinen Heilsratschluss in Jahrhunderten. Wir hätten das ja ganz gerne anders. Heute zum Glauben kommen, die Verheißung annehmen und morgen die Erfüllung sehen, oder? Wäre doch wunderbar. Aber da kommt das Ausharren, das Erwarten, ja, das Kämpfen, das Sehnen, das Hoffen. Und dass wir dranbleiben an dem, was Gott uns schenken will. Ich möchte mit euch eine kurze Zeitreise machen, eine Zeitreise durch die Geschichte des Volkes Israel. Und diese Geschichte begann ja bekanntlich mit Abraham. Und ich werde euch zeigen, wie Gott seine Verheißungen und sein prophetisches Wort erfüllt, auch wenn es nicht immer in der ersten oder zweiten Generation sich erfüllt. Im Alter von 75 Jahren zog Abraham aus Haran aus, 1. Mose 12. Im Alter von 85 Jahren nahm Abraham Hagar zur Frau. Ein Jahr später, im Alter von 86 Jahren, wird ihm Ismael geboren, 1. Mose 16. Im Alter von 99 Jahren wurde Abraham beschnitten, 1. Mose 17. Im Alter von 100 Jahren wurde ihm endlich Isaak geboren, 1. Mose 21. Und im Alter von 103 Jahren, wir setzen einmal ungefähr 3 Jahre für Isaaks Entwöhnung an, schickte Abraham schließlich Ismael und Hagar fort. Im Alter von 137 Jahren begrub Abraham seine Frau Sarah, die im Alter von 127 Jahren starb. 1. Mose 23. Und im Alter von 175 Jahren starb Abraham, 1. Mose 25. Von 1. Mose Kapitel 12 bis 1. Mose Kapitel 25 haben wir 100 Jahre im Leben Abrahams, von seinem 75. Lebensjahr bis zum 175. Lebensjahr. In der Zeit Abrahams existierte Israel noch nicht, aber Abraham hatte die Verheißung: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Die Geschichte Israels beginnt also mit einer Familiengeschichte, mit der Familie Abrahams. Sie beginnt mit Abraham und dann geht sie weiter mit der Familiengeschichte Isaaks und dann kommt die Familiengeschichte Jakobs. So begann die Geschichte Israels mit einer Familiengeschichte. Aber als dann Jakob 12 Söhne hatte und aus den 12 Söhnen 12 Stämme Israels entstanden, dann wurde aus der Familiengeschichte Volksgeschichte. Und was tut Gott? Da ist nun dieses Volk Israel entstanden, 12 Stämme Israels, sie hatten sich vermehrt, die Verheißungen erfüllten sich allmählich, führte er sie in das verheißene Land? Am Ende schon, aber erstmal ein Umweg über Ägypten. Da führt Gott dieses Volk, das er sich dann als Bundesvolk zurüstet, nach Ägypten. Und dort werden sie geknechtet. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo Gott sein Volk, das Volk Israel, beruft und sein Volk zum Bundesvolk macht. Wir kennen die Geschichte, ich fasse es kurz zusammen. 40 Jahre Wüstenwanderung. Wäre völlig unnötig gewesen, eigentlich in 10 Tagen wären sie drüben gewesen, aber durch Glauben gehorchte Abraham. Sie glaubten nicht und sie gehorchten nicht und darum mussten sie 40 Jahre durch diese elende Wüste wandern. Ich kenne so Christen, die wandern ihr ganzes Leben lang schon durch die Wüste. Und meistens ist der Grund, ihr Glaube ist nicht gekennzeichnet von Gehorsam. Endlich kommen sie in das Land. Noch einmal 7 Jahre, bis sie das Land erobern, und auch hier zeigt sich wieder, sind sie ungehorsam. Gott sagte, vertreibt alle Heiden aus dem Land. Aber ihr kennt die Geschichte, sie tun es nicht und mit manchen schließen sie sogar noch Bündnisse. Es folgt eine wechselhafte Geschichte, die Zeit der Richter. Über Jahrhunderte immer das gleiche Schema. Das Volk Israel wendet sich den Götzen zu, dadurch werden die Heiden stärker, sie unterjochen sie, dann rufen sie in ihrem Elend zu dem lebendigen Gott, der schickt ihnen einen Richter, der befreit sie von der Herrschaft der Heiden, und dann geht es ihnen besser und nach kurzer Zeit fahren sie wieder zurück. Und so wiederholt sich das im Buch der Richter über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Aber dann kommt König David. Und der König David erlebte das Volk Israel eine Blütezeit wie nie zuvor. Alle Feinde waren unterworfen. Es war großer Friede, großer Reichtum in diesem Land. David ist ja ein Bild auf den größeren David, auf den kommenden Messias. David erobert Jerusalem. Wisst ihr, wann das war? Das war etwa 1000 vor Christus. Wisst ihr, wann Abraham lebte? 2000 vor Christus. Seht ihr, wie Gott 1000 Jahre brauchte, um die Verheißungen, die er Abraham gegeben hat, zu erfüllen? Jetzt endlich war Israel im Land der verheißenen Väter angekommen. Sie beherrschten das Land. Jerusalem war der Mittelpunkt der Anbetung. Alle seine Verheißungen sind in Erfüllung gegangen nach 1000 Jahren. Aber was tut das Volk Israel? Das könnte doch jetzt jubeln. Ach, wie könnten wir jubeln? Jeden Tag, jede Stunde, jeden Gottesdienst. Was tun wir? Wir jammern und lassen uns von den Götzen dieser Welt, von Jesus wegziehen. Das Volk neigt zum Götzendienst. Und es beginnt die Zeit der biblischen Prophetie. Ab dem 9. Jahrhundert sendet Gott seine Propheten über Jahrhunderte. Er ruft das Volk zur wahren Herzensanbetung, zum Glaubensgehorsam. Aber das Volk Israel ist widerspenstig. Und dann müssen die Propheten ankündigen, dass Gott die Zuchtrute Babylons schickt. Sie werden 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft geführt, aber Gott gab auch das prophetische Wort, dass er sie zurückführen würde aus Babylon in das Land ihrer Väter. Und so geschah es. Der letzte Prophet war Maleachi, 400 vor Christus. Und dann verstummte die prophetische Stimme in Israel. Und was geschieht nach 400 Jahren? Endlich kommt der Messias. Endlich kommt der, auf den sie gewartet haben. Und was tun die Israeliten? Sie schlagen ihn ans Kreuz. Nur ein kleiner Überrest, so wie das prophetische Wort sagt, nimmt den Messias wirklich als Erlöser an. Ich mache es kurz. 70 nach Christus wird der Tempel in Jerusalem zerstört. Und 135 nach Christus endet der Aufstand der Juden, der Bar Kochba-Aufstand, mit einer Katastrophe für das Volk Israel. Man schätzt, dass bis zu 100.000 römische Soldaten zusammengezogen wurden, um den Guerillakrieg der Juden zu beenden. 50 befestigte jüdische Städte wurden erobert und dem Erdboden gleichgemacht. 985 jüdische Dörfer wurden zerstört. 580.000 Juden getötet, und wer überlebte, der landete auf dem Sklavenmarkt. Das führte damals dazu, dass es zu einem Preissturz auf dem Sklavenmarkt kam, weil so viele Sklaven plötzlich verfügbar waren. Ganz wenige Juden konnten dem entrinnen und fliehen. Und von diesem Zeitpunkt an, für 1813 Jahre, so lange hörte Israel auf, als Nation im Land ihrer Väter zu existieren. Die Prophetie des Mose hatte sich erfüllt, 5. Mose 28, 64 bis 65. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren. Göttern aus Holz und Stein, dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. 1813 Jahre lang war Israel unter alle Völker zerstreut. Und keine Prophetie erfüllte sich mehr in dieser Zeit. Aber es gibt eine Verheißung im Alten Bund, im Neuen Bund. Römer 11, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Römer 11, 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Gott sollte noch Geschichte mit diesem Volk schreiben. Aber 1813 Jahre lang war Israel unter alle Völker dieser Erde zerstreut. Aber dann kam der 14. Mai des Jahres 1948 und Israel wurde wieder ein Staat im Land ihrer Väter. Und die Prophetien und Verheißungen der Bibel für Israel begannen sich erneut zu erfüllen. Und zwar bis auf das letzte i-Tüpfelchen. Jesaja 11, 11 bis 12. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinia, aus Hamad und von den Inseln des Meeres. Und er wird die Heidenvölker ein Banner aufrichten, und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Die endgültige Erfüllung dieser Prophetie steht noch aus, aber ein Anfang ist gemacht. Ebenso Jeremia 31, Vers 8. Siehe, ich bringe sie herbei. Seht ihr, wer der Handelnde ist? Wir hörten diese Woche davon. Der lebendige Bundesgott ist der Handelnde. Ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hierher zurück. Interessanterweise gab es während der Luftbrücke von fast 15.000 äthiopischen Juden im Mai 1991 fünf Mütter, die ihre Kinder gebärten, als sie im Flugzeug zurück nach Israel flogen. Seht ihr das? Gott hatte gesprochen, ich sammle Gebärende. Selbst diese kleine Detail hat sich wortwörtlich erfüllt. Gebärende kamen zurück nach Israel. Jesaja 60, 8 bis 9. Wer sind die, welche gleich einer Wolke daherfliegen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Ja, auf mich warten die Inseln und die Tarsischiffe kommen zuerst, um deine Söhne aus der Ferne herzuzubringen, samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn deines Gottes und für den Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Ja, wer sind denn die, die gleich Wolken daherfliegen? Nun, wir müssen wissen, im Alten Bund, da gab es noch keine Flugzeuge. Also spricht der Prophet einfach in Bildsprache. Und er sieht, wie das Volk Gottes auf den Wolken zurückkommt. Das hat sich wortwörtlich so erfüllt. 30.000 äthiopische Juden. 4.300 Juden waren aus dem Sudan zu Fuß nach Äthiopien gelaufen und sind dort in Flugzeugen nach Israel geflogen worden. Und die Tarsischiffe kommen, auch mit Schiffen kehrten die Juden aus der Welt zurück nach Israel. Es folgte auch die Rückkehr weiterer Juden gegen den Widerstand der Arabischen Liga aus den arabischen Nationen. Durch Geheimverhandlungen der USA machte man dort den Weg frei und viele Juden durften wieder zurückkehren in das Land ihrer Väter. Jesaja 66, 8, wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Jesaja 49, 12. Siehe, diese werden von Ferne kommen und jene dort von Norden und vom Westen und diese aus dem Land der Sinim. Was ist das Land der Sinim? Viele Bibelausleger sagen, es ist China. Aber als der Prophet Jesaja prophezeite, 7., 8. Jahrhundert vor Christus, da gab es noch keinen einzigen Juden, soweit wir wissen, der in China lebte. Aber es ist interessant, im 8., 9. Jahrhundert nach Christus, also fast 1500 Jahre nachdem Jesaja diese Prophetie ausgesprochen hatte, wanderten Juden nach Kaifeng in China aus. Und diese Kaifeng-Juden, die kamen Anfang des 20. Jahrhunderts zurück in das Land ihrer Väter. Seht ihr, kein Wort der Bibel kommt leer zurück. Seit der Staatsgründung Israels sind mehr als 3 Millionen Juden nach Israel zurückgekehrt. Wer hätte sich das im 19. Jahrhundert träumen lassen? Im späten 19. Jahrhundert lebten 99,7% aller Juden, also man kann fast sagen, fast alle Juden, irgendwo im Ausland in dieser Welt. Nur 0,3%, ein paar tausend Juden, lebten im Land ihrer Väter. Heute leben von den 16,8 Millionen Juden in der Welt 45,5% in Israel. In Jeremia 31, 23, da heißt es, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, man wird dieses Wort wiederum sagen im Land Juda und seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde. Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Man wird dieses Wort wiederum sagen, Yevarechecha Adonai, das ist Hebräisch. Und damit sagt der Prophet Jeremia, es wird wieder Hebräisch gesprochen im Land der Verheißung. Ihr denkt, naja, ist doch klar, die Juden sprechen ja heute Hebräisch. Aber wir müssen eines wissen, das war im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts alles andere als selbstverständlich. Denn die Juden, die in die ganze Welt zerstreut wurden, die nahmen nämlich in den Nationen, in denen sie lebten, die jeweilige Landessprache an. Und so verlernten sie das Hebräisch. Es gab noch ein paar Rabbiner, noch ein paar Juden, die die rabbinischen Schriften, die hebräischen Schriften des Alten Bundes in Hebräisch lesen und verstehen konnten, aber fast jeder Jude sprach die Sprache des Landes, in das er vertrieben wurde. Und die Juden, die zurückgekehrt waren, waren ja nur wenige Tausende, auch sie sprachen die Sprachen aus den Ländern, aus denen sie dann in das Land der Väter zurückgekehrt waren. Also im Grunde sprachen die Juden nicht Hebräisch. Und nun hatte aber der Prophet Jeremia gesagt, es wird wieder so sein, wenn einmal mein Volk zurückkehrt, dann werden sie wieder Hebräisch sprechen. Dann wird man das wieder hören in Israel. Yevarechecha Adonai. Man wird wieder Hebräisch sprechen in diesem Land. Und das war zur Zeit des angehenden 20. Jahrhunderts alles andere als denkbar. Seit dem 2. Jahrhundert war eben die Sprache, die hebräische Sprache, zu einer toten Sprache geworden, so wie Latein eine tote Sprache wurde. Und die Juden, sie sprachen eben die Sprachen der Länder, in die sie vertrieben wurden. Aber der Prophet hatte es vorausgesagt. Und obwohl das eigentlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als unmöglich betrachtet wurde, dass die hebräische Sprache in diesem Land wieder gesprochen wurde, das haben wir einem Mann zu verdanken und der hieß Eliezer ben Jehuda. Er war der Mann, der die hebräische Sprache wieder als Muttersprache in Israel einführte. Interessante Person. Ben Yehuda wurde 1858 in Litauen geboren. Er war der Jüngste in der Familie und auf dem Schoß seines Vaters lernte er die hebräischen Schriften. Und er musste wohl ein phänomenales Erinnerungsvermögen haben, denn mit 4 Jahren konnte er schon ganze Teile der Tora in Hebräisch auswendig nachsagen. Aber sein Vater hatte Tuberkulose und eines Tages hustet der Vater eine Menge Blut und das Blut geht auf die Seiten der Tora. Seine letzten Worte waren: Eliezer, mein Sohn, reinige die Tora, bringe keine Schande über unser heiliges Buch. Von diesem Zeitpunkt an wurde er von einem religiösen Internat ins andere geschickt. Und einmal kam ein Rabbiner zu ihm und er gab ihm ein Buch und das war eine ganz entscheidende Erfahrung. Es war das Buch Robinson Crusoe, eigentlich eine weltliche Geschichte, aber das Besondere: dieses Buch war in hebräischer Sprache geschrieben. Und als er Robinson Crusoe las, in Hebräisch, da kam plötzlich der Wunsch in ihm hoch: ja, Hebräisch muss wieder von uns Juden gesprochen werden, von den Juden, die zurückkehren nach Israel. In seinen Memoiren schrieb er: ich verliebte mich in die hebräische Sprache als eine lebendige Sprache. Diese Liebe war ein großes und alles verzehrendes Feuer, das der Strom des Lebens nicht auslöschen konnte. Und es war die Liebe zum Hebräischen, die mich vor Gefahr bewahrte, die mich auf der nächsten Stufe meines neuen Lebens erwartete. Ein jüdischer Geschäftsmann, Salomon Jonas, nahm ihn in sein Haus auf. Dort verlor er allerdings seinen jüdischen Glauben. Er wurde zu einem säkularen Juden. Aber eines, das hatte in seinem Herzen Fuß gefasst. Auch als säkularer Jude, der mit der jüdischen Religion nicht mehr viel am Hut hatte, hatte er dennoch den einen Wunsch: ich möchte, dass wieder Hebräisch unter den Juden gesprochen wird und dass das Volk der Juden zurückkehrt in das Land ihrer Väter. Wie gesagt, eine Zeit, wo 0,3% der Juden in Israel lebten. Mitten in der Nacht, als er einmal eine Zeitung las, da erinnerte er sich. Plötzlich, als ob ein Blitz einschlüge, strahlte ein glühendes Licht vor meinen Augen und ich hörte eine seltsame innere Stimme, die mir zurief: die Wiedergeburt Israels und seine Sprache im Land der Vorväter. Und das sollte zum Traum seines Lebens werden. Er ging nach Paris, um Medizin zu studieren. Er war mittellos, hatte aber eine kleine Dachkammer mieten können, studierte sehr viel, aß nur eine Mahlzeit am Tag. Ja, dem geht es eben nicht so gut wie hier in Hohe Grete, 3 Mahlzeiten und noch Kaffee und Kuchen. Aber Gott gebrauchte ihn. Dann stellte er fest, dass er Blut spuckte. Er musste sich wohl mit Tuberkulose angesteckt haben. Die Diagnose war niederschmetternd. Im Jahre 1878 sagte man ihm ärztlicher Seite voraus, er würde nur noch 3 bis 6 Monate leben. Aber durch einen Freund kam er in ein Krankenhaus im warmen Algier und es geschieht ein kleines Wunder. Dort erlebt er Genesung, wird vollständig wiederhergestellt. Ja, ich glaube, Gott hatte mit dem Mann noch was vor. Dort schrieb Ben Yehuda: lasst uns daher die hebräische Sprache wiederbeleben und sie in den Mund unserer Jugend pflanzen und sie werden sie niemals verraten. Aber wir werden die hebräische Sprache nur in dem Land wiederbeleben können, in dem die Hebräer die Mehrheit der Einwohner bilden. Lasst uns daher die Zahl der Juden in unserem verwüsteten Land erhöhen. Lasst uns den Rest unseres Volkes in das Land seiner Vorväter zurückbringen. Lasst uns die Nation wieder zum Leben erwecken und dann wird auch die Sprache wieder leben. Er fasste den Entschluss, nach Israel auszuwandern, denn er empfand es als Heuchelei, in Paris zu wohnen, aber seine jüdischen Mitgenossen aufzurufen, in das Land der Väter zurückzukehren. Und Eliezer hatte einen Traum, die hebräische Sprache wieder zu beleben und die Juden wieder zurückzuführen in das Land ihrer Väter. Er heiratete Deborah und sagte zu seiner zukünftigen Frau: Deborah, du wirst die erste hebräische Mutter sein seit fast 2000 Jahren und unser Kind wird nichts anderes hören als die Schönheit unserer hebräischen Sprache. Aber jetzt war da ein Problem. Die Frau konnte kein Hebräisch, nicht mal ein Wort. Also machte er sich daran und lernte seiner zukünftigen Frau oder dann seiner Frau die hebräische Sprache. Als sie 1881 nach Jerusalem gingen, fanden sie eine Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern vor. Heute hat Jerusalem etwa 1 Million Einwohner. Die Hälfte waren etwa Juden. Die Stadt war in einem erbärmlichen Zustand. Offene Abwasserkanäle, Gestank überall. Und das junge Ehepaar war mittellos. Aber Deborah war eine außergewöhnliche Frau. Sie würde viele Kinder haben und sie würde sie als erste Mutter seit fast 2000 Jahren in der hebräischen Sprache aufziehen. Und Eliezer erkannte sofort die vielen zerstrittenen Gruppen unter den jüdisch-orthodoxen. Ja, heute nicht anders unter den Christen, so viele Denominationen, so viel Streit. Und dann dachte sich der säkulare Jude, der er ja war: Ich nehme die jüdische Religion wieder an, ich werde religiös, ich werde jüdisch-orthodox. Und dann begann er jeden Morgen mit seinem Gebetsschal und seinen Phylakterien und den Gebetsriemen zu beten. Und er hoffte, damit all die verschiedenen rabbinischen Gruppen zu vereinen, um daraus ein neues Volk zu schaffen, das dann auch Hebräisch lernen würde, sodass Hebräisch wieder Alltagssprache werden würde. Aber leider weit gefehlt. Die Orthodoxen, die sahen in Ben-Jehuda keinen Verbündeten. Seht ihr, die Frommen, die eigentlich die prophetischen Schriften haben, die haben nicht gemerkt, welche Zeit es geschlagen hatte. Sie sahen in ihm sogar einen Heiden, ja noch mehr einen Feind, weil er wollte die heilige Sprache der Bibel wieder als Alltagssprache einführen. Sie sagten, man kann doch nicht die Sakralsprache unserer heiligen Schrift als Umgangssprache verwenden. Das können wir in der Synagoge bei der Schriftlesung verwenden, aber doch nicht, wenn wir uns miteinander unterhalten. Aber ihr habt es gehört, Jeremia sagte voraus, es wird wieder Hebräisch gesprochen werden. Die Familie Ben-Jehuda zog in ihr erstes gemietetes Haus. Es lag direkt an der Klagemauer. Und um es zu erreichen, mussten sie durch 7 schmutzige Höfe, knöcheltief im Schutt, und dann, um ihre Zimmer zu erreichen, noch einmal eine Strickleiter hochkrabbeln. Die Gemeinschaft der Juden, 16.000 Juden, lebten in dieser Zeit in Jerusalem. Die nannte Ben-Jehuda eine Generation der Trennung. Jede kleine Gruppe sprach ihre Sprache, je nachdem, aus welchem Land sie kamen. Es gab osteuropäische Juden, diese askenasischen Rabbiner etwa aus Europa, die verachteten die sephardischen Juden, das waren die Juden, die aus den arabischen Ländern stammten, aufs Tiefste. Da war ein totaler Streit und Konflikt unter jedem dieser religiösen Gruppierungen. Der französische Baron und Jude Edmond Rothschild war der größte Philanthrop in dieser Zeit. Er gründete eine Wohltätigkeitsorganisation, kaufte Grundstücke für jüdische Siedler in der Nähe von Jaffa, schenkte Bauern Weinberge und Weinkellereien und er ließ Schulen bauen. Aber auch für ihn war die nationale Wiederherstellung der hebräischen Sprache schlichtweg ein Hirngespinst. Und dass die Juden nun aus aller Welt wieder in das Land ihrer Väter zurückkehren sollten, war für Baron Rothschild reine Fantasie. Also nur um ein Stimmungsbild zu zeichnen von dieser Zeit, von diesen Tagen. Für er betrachtete Hebräisch einfach als eine tote Sprache und die Schulen, die er finanzierte, da bestand er darauf, da er Franzose war, dass da in diesen Schulen Französisch gelernt oder auch gesprochen wird, aber nicht Hebräisch. Aber da war Ben-Jehuda, ein Mann mit einer Vision, die Wiederauferstehung des Landes und der hebräischen Sprache. Jahre später schrieb er: Es scheint, dass es in der Geschichte der Nationen Zeiten gibt, in denen die Realisten nicht richtig führen können und nur die Träumer, diejenigen, die keine Rücksicht auf Fakten nehmen, können die unüberwindbare Grenze der Realität überschreiten und eine bessere Realität für die Nation schaffen. Ben Jehuda war dieser Träumer. Und es schien so, als wäre er der einzige Mann auf dieser ganzen Erde und als wäre er der einzige Jude auf der ganzen Erde zu dieser Zeit, der diese Vision hatte, ein wiederhergestelltes Volk Israel, das wieder die Sprache ihrer Väter, das Hebräische, sprechen würde. Und, ihr Lieben, er verwirklichte seinen Traum. Oder soll ich sagen, Gott verwirklichte seinen Traum? Ben Jehuda unterstützte Theodor Herzl auf dem Zionistenkongress 1903 in Basel. 1908 kam endlich der erste Band des Wörterbuchs für Hebräisch in der Langenscheidschen Buchhandlung in Berlin heraus. Es kam der Erste Weltkrieg, er verbrachte ihn in den USA, kehrte 1919 zurück und nun kommt der entscheidende Augenblick. Nach der Rückkehr nach Jerusalem gelang es ihm am 29. November 1922, Herbert Samuel, den Hochkommissar des britischen Völkerbundmandats für Palästina, zu überzeugen, dass neben Arabisch und Englisch, na, ihr könnt es erraten, das Hebräische als dritte Amtssprache eingeführt wurde. Das war der Durchbruch, ihr Lieben. Wie der Herr doch die Herzen lenkt wie Wasserbäche. Eliezer ben Jehuda, dem man 44 Jahre zuvor eine todbringende Diagnose eröffnete, starb am 16. Dezember 1922. Er wurde auf dem Ölberg bestattet. Er ging als Vater des modernen Hebräisch in die Geschichte ein. Er war es, der die Sprache, die seit dem 2. Jahrhundert nach Christus eine tote Sprache war, wieder zum Leben erweckte. Wenn ihr es mir nicht glaubt, dann reist mal nach Israel, die reden heute alle Hebräisch. Die Gründung des Staates Israels erlebte er nicht mehr mit. Aber er kannte die Schriften des Alten Bundes und natürlich kannte er Abraham. Und Abraham hatte eine Verheißung. Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne. Wenn du sie zählen kannst, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham hatte eine Verheißung und ihr kennt die Geschichte. Er musste 100 Jahre alt werden, bis endlich der verheißene Same, einer der Sohn Isaak, zur Welt kam. Und heute leben fast 17 Millionen Juden in dieser Welt. Was bedeutet das für dein und für mein Leben? Gott erfüllt seine Verheißungen. Und Abrahams Verheißungen sind auch deine Verheißungen. Und über alle irdischen Verheißungen hinaus hatte Abraham eine Verheißung. Er schaute auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und von dieser Stadt spricht der Hebräerbrief noch einmal in Kapitel 12, Hebräer 12, Vers 22. Ihr, wer ist ihr? Das sind alle Gläubigen. Das bist du, mein lieber Bruder, das bist du, meine liebe Schwester, das sind alle Geschwister, die wirklich gläubig sind an Jesus Christus. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Habt ihr aufgepasst? Nichts, was in diesen Versen steht, hat mit dem Irdischen zu tun. Ist euch das aufgefallen? Die Zehntausenden von Engeln leben im Himmel. Der Berg Zion, die Stadt des lebendigen Gottes, ist im Himmel, das himmlische Jerusalem. Wir sind gekommen zu der Festversammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, der zu Rechten Gottes sitzt, ja wo? Im Himmel. Aber wir sind doch noch auf Erden, wirst du sagen. Müsste es da nicht Zukunft sein? Hätte der Schreiber nicht Zukunft verwenden müssen? Wir werden einmal im himmlischen Jerusalem sein. Wir werden einmal bei der himmlischen Festversammlung sein. Nein, ihr Lieben, der Heilige Geist, dem Heiligen Geist hat es gefallen, die Gegenwartsform, nein, die Perfektform zu verwenden. Ihr seid gekommen, das ist perfekt. Das geschah in der Vergangenheit und hat Auswirkungen bis heute und bis in die Zukunft. Du bist gekommen zum himmlischen Jerusalem. Mit deinem Leib und deiner Seele bist du noch hier auf Erden, aber mit deinem Geist bist du sowohl hier auf Erden als auch schon in die himmlischen Örter versetzt. Nichts anderes, sagt uns der Apostel Paulus, versetzt in die himmlischen Örter in Christus Jesus. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, unser Erlöser und Hohepriester ist im Himmel, unser Vater, der gerechte Richter, ist im Himmel, die Festversammlung ist im Himmel und im Geist bist du mit dieser Festversammlung verbunden. Und Abraham trachtete nach dem, was im Himmel ist. Nach was trachtest du? Und Abraham wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Auf was wartest du? Und wenn wir das mitnehmen aus dieser Endzeitkonferenz, da haben wir ja einiges gehört in den letzten Tagen, dann hat sich die Konferenz für dich gelohnt. Und wer die biblische Geschichte und die Geschichte der Gemeinde Jesu kennt, der weiß, dass die Christen, die in der gegenwärtigen Welt am meisten Frucht für Jesus hervorbrachten, immer diejenigen waren, die am meisten an die kommende Welt dachten. Abraham, David, Daniel, die Propheten des Alten Bundes, die Apostel des Neuen Testaments, John Wesley, Hudson Taylor, man könnte die Liste fortsetzen. All das waren Männer, die im Glauben gehorsam waren und die warteten auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer der lebendige Gott ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch in unseren Kreisen, wo wir ja so rechtgläubig sind, in unserer Lehre ja alles so stimmt, aber ich habe manches Mal den Eindruck, da ist etwas verloren gegangen an dieser Erwartung und an dieser brennenden Eifer für den wiederkommenden Herrn. Ist das vielleicht der Grund für die Kraftlosigkeit unter so vielen Geschwistern? Ich möchte euch mit einem letzten Satz aus diesem Gottesdienst entlassen. Wer nach dem Himmel strebt, bekommt die Erde geschenkt. Wer aber nach der Erde greift, der verliert am Ende beides. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns eine Stadt bereitet hast, welche die Grundfesten hat, deren Erbauer und Schöpfer du alleine bist. Und ich bitte dich, dass du uns in unserem Herzen, in unserem Geist wieder ganz neu ausrichtest auf die Erwartung der Erfüllung der Verheißung, die du gegeben hast. Dass das nicht nur etwas ist, was im Verstand gespeichert ist, sondern dass es etwas ist, was in unserem Herzen, in unserem Geiste brennt. Und dass dieses Feuer der Erwartung immer stärker brennt in unserem Leben. Dass wir wie Abraham wandeln mit diesem Ausblick einmal diese Stadt zu erreichen, das himmlische Jerusalem. Mögest du einen jeden dazu ausrüsten, segnen und beschenken in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen.